Es ist was Merkwürdiges passiert. Ich habe ein Buch gelesen. Ja, der Fakt, dass ich ein Buch gelesen habe, ist jetzt noch nicht das Entscheidende. Es ist eher die Tatsache, dass alleine der Titel des Buches mich dazu bewegt hat, über das Thema heute zu predigen. Es handelt sich um das Buch »Es ist nicht alles Gott, was glänzt« von Timothy Keller. Seit ich mit dem Predigtdienst angefangen habe, entdecke ich Jesus immer wieder neu und ich merke, wie groß und mächtig unser Gott ist und wie viel Liebe er für uns hat. Und gleichzeitig merke ich auch, wo ich mir Liebe an falschen Stellen hole, wo ich mir Aufmerksamkeit an falschen Stellen hole, wo ich vielleicht Dinge zu einem Gott erhebe, das eigentlich überhaupt keinen Anspruch darauf hat im Vergleich mit ihm. Und ich merke, dass ich dabei so mit mir hadere und unsicher bin. Wie gehe ich denn mit all diesen Dingen um, die sich da irgendwie in den Mittelpunkt schieben? Dabei ist ja die recht simple Antwort eigentlich schon in seinem Wort gegeben. Sie steht in 2. Mose 20, 3 bis 5, als Teil der 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen. Auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Das Buch von Timothy Keller hat mir recht eindrücklich so Lebensbereiche gezeigt, wo ich sage, okay, da sind Sachen, die eine zu hohe Wichtigkeit in meinem Leben eingenommen haben, einen zu großen Platz einnehmen. Und darum wird es heute und nächsten Sonntag um das Thema moderne Götzen gehen. Wir sprechen heute darüber, wie wir sie finden, wie wir sie erkennen. Und nächste Woche wird es darum gehen, wie wir sie aus der Hand legen können. Alles in deinem Leben, was den Platz einnimmt, der Jesus gehört. Alles, was sich in diesen Mittelpunkt drängt, kann zu einem Götzen werden. Und wenn man das jetzt erstmal so hört, dann sagt man wahrscheinlich so, bei mir doch nicht. Also ich bin doch jeden Sonntag hier, freiwillig. Ja, ich lese in der Bibel, ich helfe der Gemeinde mit. Da sieht man doch, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben ist. Und ich würde die Aussage erstmal auch reflexartig so mit unterschreiben. Aber wenn ich dann so genau drüber nachdenke, merke ich doch, es gibt doch die ein oder andere Sache, wo ich sage, ohne das könnte ich nicht leben. Da wäre ich echt todunglücklich, wenn das weg wäre. Und man könnte sich ja auch fragen, warum ist Gott denn überhaupt so ein eifersüchtiger Gott? Warum denn eigentlich nur den einen Gott? Man könnte ja viele Götter haben. Ja, die Griechen in der Antike, die hatten ja so ein ganzes Bataillon an Göttern. Und dann könnte man sich mal den rauspicken, den man gerade brauchte. Warum ist also unser Gott gerade so ein eifersüchtiger Gott? Und ich glaube, die Antwort ist ziemlich simpel. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Er brennt für die Liebe zu dir. Und ich weiß nicht, die meisten werden wahrscheinlich schon mal verliebt gewesen sein oder sind es noch. Dann sind sie ja nicht in 5 Leute oder in 3 Leute gleichzeitig verliebt, also das hoffe ich jedenfalls, sondern nur in den einen oder die eine. Und wir würden doch auch zornig werden, wenn der eine oder die eine das nicht so ernst meint wie wir, wenn es da in deren Leben noch jemand anderen gäbe. Und genauso ist es bei Gott, ja. Der ist leidenschaftlich an dir interessiert und er hasst alles, was so deine Leidenschaft zu ihm, von ihm wegzieht. Erinnert euch an den Vers 5. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und das hebräische Wort dahinter ist Kwana. Und das meint nicht so eine kleinliche Eifersucht. Da geht es um den leidenschaftlichen Anspruch auf eine Beziehung, die nicht geteilt wird. Seine Beziehung zu dir, die ist exklusiv. Und in der Exklusivität hat nun mal nichts Zweites Platz. Ja, Gott möchte deine Nummer eins sein, nicht deine Nummer zwei, nicht deine Nummer drei. Er möchte nicht einer von vielen sein, sondern er möchte dein absoluter Mittelpunkt sein. Weil er sagt, ich habe das Beste, was ich hatte, habe ich für dich gegeben. So wichtig bist du mir. Und ich möchte, dass ich der Einzige bin in deinem Leben. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Götzen funktionieren immer gleich. Ja, wir geben ihnen etwas in der Hoffnung, von ihnen etwas zurückzubekommen. Das ist sozusagen ein Tauschgeschäft. Ja, ich gebe dir meine Aufmerksamkeit und du gibst mir dafür das, was ich jetzt gerade brauche. Und moderne Götzen, ja, die tarnen sich. Da sieht man nicht gleich, dass da etwas ist, was mich wegzieht und davon abhält, mein ganzes Herz Jesus zu geben. Ja, wir haben schon drüber gelesen, beziehungsweise gehört, noch weit vor der Antike, da hatten Leute einfach so einen Holzklotz. Ja, den haben sie angebetet, haben sie so ein bisschen Blümchen rumgestreut oder auch obendrauf. Dem haben sie ihre Aufmerksamkeit gegeben, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit bzw. die Gunst des Götzen dafür zurückzubekommen. Und wenn wir heute Aufmerksamkeit brauchen, dann machen wir das ein bisschen anders. Ja? Wir posten Dinge online, wir stellen irgendwas in den Status, wir schicken einen Snap und dann passiert wahrscheinlich was, was wir gar nicht zugeben würden. Wir gucken nach einer Stunde nochmal nach und dann vielleicht nach zwei Stunden nochmal. Und wenn dann diese kleine Zahl da unter dem Bildchen, ja, wenn die größer geworden ist, dann geht es uns schon ein bisschen besser. Und wenn die aber klein geblieben ist vielleicht oder sich nicht mehr verändert, ja, dann geht es auf einmal schon wieder ein bisschen schlechter. Und ich selbst bin da auch total gefährdet. Ja, also ich mache mittlerweile um Social Media einen großen Bogen, aber so Anfang der 2010er Jahre hatte ich auch einen Twitter-Account und ich war so wahnsinnig stolz auf meine 124 Follower. Ja, da waren Leute, die auf das, was ich gepostet habe, reagiert haben und das hat was mit mir gemacht. Aber merkst du, was da passiert? Da hat jemand die Kontrolle darüber, wie ich mich fühle. Und ich kenne die Leute nicht mal. Ich habe ihnen etwas gegeben und habe dafür etwas von ihnen zurückbekommen. Das ist das Tauschgeschäft, von dem ich gerade gesprochen habe. Nur ohne Holz. Und genau davor warnt ja Vers 4. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde ist. Unabhängigkeit. Ich finde, Unabhängigkeit ist der am besten getarnte Götze von allen. Weil er erstmal gar nicht so aussieht wie ein Götze, ja, sondern ja eigentlich so mehr so wirkt wie menschliche Reife. Ja, man wird ja eher dafür gelobt. Ja, da sage ich so, hey, er steht doch auf eigenen Füßen und sie braucht niemanden. Ja, das ist in unserer westlichen Kultur ist das ein Kompliment. Und die erste Werbung, wenn man so will, der Weltgeschichte war eine Werbung für Unabhängigkeit. Und der Werber war die Schlange. Du wirst sein wie Gott. Nicht du wirst schön sein, du wirst reich sein, du wirst gesund sein, sondern du wirst sein wie Gott. Und übersetzt heißt das, du wirst niemanden über dir haben. Du entscheidest selbst, was gut und böse ist. Du bist unabhängig. Und das war das Angebot. Und wir haben zugegriffen. Und wir greifen immer noch zu. gibt so einen schönen Spruch, der das genau in 5 Worten eigentlich auch zusammenfasst. Ja? Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber stimmt das denn wirklich? Ich habe das mal bei mir versucht so zu überschlagen und habe dann festgestellt, ich habe mir nicht die Familie ausgesucht, in die ich geboren wurde. Ich habe mir nicht mein Land ausgesucht, nicht mein Jahrhundert, nicht meinen Körper. All meine Begabungen, die ich irgendwie habe, die waren schon in mir drin, als ich angefangen habe zu leben. Ich habe nichts davon irgendwie bestellt. Ja, dass ich denken kann, dass ich fühlen kann, dass mein Herz seit über 40 Jahren schlägt, ohne dass ich es daran erinnern muss. Dass ich meine Frau getroffen habe, das konnte ich alles 0,0 beeinflussen. Ja, wenn zum Beispiel, wenn Geld zum Beispiel dein Götze ist, dann kannst du irgendwann merken, das ist irgendwie nicht das Wahre. Du kannst dich umdrehen und du kannst weggehen. Bei Unabhängigkeit, da kannst du das nicht. Weil um dich umzudrehen, müsstest du ja erstmal zugeben, dass du was brauchst. Und genau das hat dir der Götze ja quasi abgewöhnt. Dieser Götze, Unabhängigkeit, der macht dich unfähig, ein Geschenk anzunehmen. Und der ganze christliche Glaube besteht doch darin, dass wir ein Geschenk annehmen. Natürlich gibt es noch die unfreiwillige Unabhängigkeit. Bei manchen hat sich dieser Stolz über die eigene Unabhängigkeit gebildet, weil sie gelernt haben oder lernen mussten, dass niemand für sie da war. Und wenn du das bist, ja, dann spricht Gott hier nicht als Richter zu dir, sondern als jemand, der es einfach nur besser machen will, als die, die dich gelehrt haben, dass du es vermeintlich alleine schaffen musst. Alles, was letztendlich in dieser Welt hier ist, wird dir keine langfristige Befriedigung geben. Weil es immer noch einen besser gibt, weil es immer noch einen schöner gibt, immer noch einen weiter. Als ich meine Berufsausbildung angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich auch schon für damalige Zeiten wirklich wenig verdient. Ja, und Katja und ich, wir mussten immer sehr knapsen mit dem Geld und hoffen, dass am Ende vom Geld nicht noch so viel Monat übrig ist. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mir so Ziele zu setzen, wo ich sage, okay, irgendwann möchte ich mal 1.000 Euro auf dem Sparbuch haben. Und dann hat man irgendwann angefangen zu arbeiten und dann war das okay. Man hatte die 1.000 Euro und dachte sich so, 1.000 Euro ist schon nice, aber 2.000 wären eigentlich besser. Und dann waren irgendwann die 2.000 Euro erreicht und dachte mal so, 5.000 wären eigentlich auch nicht schlecht. Ja, mit 5.000, da könnte ich mir da richtig schon was leisten. Aber ihr werdet es euch denken können, ja, als die 5.000 Euro dann erreicht waren, war das dann auch irgendwann nicht mehr genug. Und das meine ich mit diesem immer weiter, immer größer. Ja, das ist ein Denken, was einfach kein Ende hat. Götzen sind etwas, was uns hier in dieser Welt festhält, weil die sagen, das, was du hier hast, ja, das brauchst du unbedingt. Ja, du brauchst unbedingt eine gute Beziehung, du brauchst unbedingt einen schönen Urlaub, du brauchst unbedingt mehr Geld, du brauchst unbedingt mehr Gesundheit, du brauchst dies, das und jenes. Ist so vergleichbar mit so ein bisschen aufdringlicher Werbung, ja, wo man vermeintlich immer so diese lebensverändernden Dinge sieht, die man hier und jetzt bestellen soll. Und so sind wir eigentlich unser Leben lang damit beschäftigt, Dinge nachzulaufen, die uns am Ende dann doch nicht befriedigen werden. Ich lade euch mal ein, euch selbst zu fragen, gibt es Dinge, die in meinem Leben einen ungesunden Platz haben? Gibt es Dinge in meinem Denken, in meinem Fühlen, die sich an eine Stelle geschoben haben, die eigentlich Jesus gehört? Ja. Wir haben 2 Söhne und wir lieben die wirklich sehr. Ja. Aber unser Flur im Haus, ja, der ist nicht besonders groß. Unsere Kinder haben sich es zur Gewohnheit gemacht, ihre Schuhe und ihre Sachen gerne auch da liegen zu lassen, wo sie dann gerade sie ausziehen. So. Und wenn man dann nach Hause kommt, macht die Tür auf, dann stehen die Schuhe da rum und die Rucksäcke liegt rum. Ja, dann freuen wir uns natürlich so richtig, dass unsere Kinder da sind. Ja, eigentlich nicht. Wir werden erstmal so richtig wütend. Ja. Boah, man kriegt die Tür nicht mehr auf, man kann hier ja nicht mehr treten. Kind, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Räum dein Zeug weg. Ja, man kommt da erstmal so richtig schön in Fahrt. Aber dieses in Fahrt kommen ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass da Dinge in meinem Leben vielleicht nicht an der richtigen Stelle sind. Vielleicht sind da Dinge in meinem Leben mir absolut wichtig und ich vergesse darüber, dass ich zuallererst mal eine Beziehung zu meinen Kindern habe. Ich bin auf einen Song aufmerksam geworden, von dem ich am Anfang nicht erwartet hätte, dass er hier reinpasst. Er ist von Blumengarten und Shirin David und heißt Gut genug. Shirin singt in diesem Song darüber, dass sie sich selbst nie gerecht wird, dass sie sich am härtesten von allen bewertet, dass sie manchmal weint und danach aufsteht und wieder in die Rolle schlüpft, die alle von ihr erwarten, dass sie sich zwischen Familie und Karriere entscheiden muss und mit dieser Entscheidung noch längst nicht abgeschlossen hat. Und dass sie für die meisten Menschen nur diese Kunstfigur ist, die sie alle aus dem Fernsehen kennen. Und dann gibt es in diesem Song diese Stimme, die immer wieder dasselbe singt oder sagt, nämlich vier Worte. Du bist gut genug. Und ich finde, das Entscheidende daran ist, dass diese Stimme nicht ihre eigene ist. Ja? Sie sagt sich das nicht selbst. Es ist jemand, der ihr das zuspricht. Und diese Frage, beziehungsweise dieser ständige Zweifel, bin ich gut genug, ja, das ist eine der Fragen unserer Zeit, aber sie ist deswegen nicht neu. Ich möchte von einer Frau erzählen, die diese Frage letztendlich schon vor knapp 4000 Jahren gestellt hat. Sie hieß Lea. Ihr Vater heißt Laban und sie hat eine kleine Schwester, Rahel. Die war bildhübsch, so wird es beschrieben. Über Leas Aussehen steht nur ein Satz in der Bibel. Sie hatte matte Augen. Was auch immer das heißt, aber das heißt jedenfalls nicht, sie war eine Augenweide. Und dann kommt Jakob. Und Jakob verliebt sich, aber nicht in Lea, sondern in Rahel. Er ist bereit, für Rahel 7 Jahre zu arbeiten. Normalerweise war der Brautpreis so 1 Jahr Arbeit. Und dann kommt es zur Hochzeit. Die Braut kommt verschleiert, das war damals so üblich. Und am nächsten Morgen wacht Jakob auf und neben ihm liegt nicht Rahel, sondern Lea. Und wenn man die Geschichte bis hierhin liest, dann ist man erstmal ganz schnell dabei, mit Jakob so mitzufühlen, ja, und ihn zu bedauern, dass er irgendwie betrogen wurde. Aber was ist eigentlich mit Lea? Stell dir mal vor, du bist die Person, mit der jemand anderes Vorlieb nehmen muss. Dein Vater hat dich mit einem Trick weggegeben, weil er letztendlich nur auf deinen Gegenwert aus war und Angst hatte, nichts mehr für dich zu bekommen. So gering schätzt er dich. Und dein Partner hat dich im Grunde nicht gewollt. Und dann kommt in dieser Geschichte der Satz, wo ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe. Der steht in 1. Mose 29. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde. Gott sieht sie. Er sieht die Frau, die sonst keiner sieht. Lea bekommt Kinder, Rahel nicht. Und wenn du wissen willst, was der Mittelpunkt für Lea in ihrem Leben war, dann musst du dir nur eigentlich anhören, wie sie ihre Söhne benannt hat. Ja, Namensgebung, das war damals nicht so, man hat irgendwie die Top Ten der Namensliste durchgeguckt, sondern das gab immer eine richtige Bedeutung bei dem Namen. Der erste Sohn heißt Ruben. Das kommt von einem Wort für sehen. Seht einen Sohn. Lea sagt, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mich mein Mann lieben. Hat er aber nicht. Der zweite Sohn heißt Simeon. Das ist abgeleitet von dem Wort Erhörung. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Doch Jakob hat weiterhin nur Augen für Rahel. Der dritte heißt Levi, was in Ähnlichkeit mit dem hebräischen Wort für Zuwendung steht. Jetzt wird er sich mir endlich zuwenden. Aber Jakob tut es weiterhin nicht. Drei Kinder, dreimal dieselbe Hoffnung, dreimal ins Leere. Hier kann man quasi einen Götzen live, ja, bei der Arbeit sehen. Der Götze verspricht dir, ey, wenn du das hast, dann geht's dir gut. Und wenn du das noch nicht hast, ja, dann musst du dich einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Ja? Du musst noch mehr geben. Versuch's einfach nochmal. Und Lea versucht es nochmal. Bekommt einen vierten Sohn. Und irgendwas ist aber passiert. Wir wissen nicht genau was, weil es nicht dasteht, aber das, was passiert ist, kann man alleine dadurch erkennen, wie sie ihren Sohn genannt hat. Sie nennt ihn Juda, abgeleitet vom hebräischen Wort für Lobpreis. Und sie sagt, nun will ich den Herrn preisen. Kein Wort mehr über Jakob. Ich glaube, an dieser Stelle hat die Frau begriffen, der Mann, von dem ich mein Leben lang mein Glück erwartet habe, der kann es mir nicht geben, der kann mich nicht erfüllen. Deswegen gehe ich jetzt zu einem Gott, der es kann. Das ist in dem Sinne keine Resignation, sondern sie zieht einfach nur um mit ihrer Sehnsucht von einem Menschen, ja, der ihre Sehnsüchte nicht erfüllen kann, zu einem Gott, der es kann. Und dann kam mir bei der Geschichte so der Moment, wo ich dachte, krass, das ist jetzt wieder so Evangelium, weil ich, aus welcher Linie kommt denn Jesus? Der kommt ja nicht aus Rahel. Der kommt nicht aus der Schönen, aus der Gewollten, ja, aus der Geliebten. Jesus kommt aus der Linie von Juda. Er kommt aus der Linie von Lea, aus der Frau, die niemand wollte. Gott nimmt hier wieder genau das, wo alle sagen würden, ah, das ist doch nichts. Und da bringt er den Retter der Welt hervor. Und wenn du hier heute sitzt und den Verdacht hast, du müsstest dir Bedeutung erst noch verdienen bei irgendjemandem durch irgendwas. Ja, wenn du traurig bist, weil du denkst, niemand sieht mich, niemand hört mich, niemand liebt mich, dann ist im Prinzip Leas Geschichte genau die Antwort von Gott für dich. Sie hat sich nichts verdient. Er sieht sie einfach. Erinnert euch an den Song. Du bist gut genug. Lea hat diesen Satz vier Kinder lang nicht gehört. Nicht von ihrem leiblichen Vater, nicht von ihrem Mann, von keinem Menschen. Aber sie hat ihn dann trotzdem bekommen von ihrem himmlischen, liebenden Vater. Und Lea hat es gut. Sie musste ihren Götzen nicht erst suchen. Sie hat ihm bereits die Namen ihrer Söhne gegeben. Bei uns ist das manchmal so ein bisschen versteckter. Ja? Deswegen habe ich vier Fragen mitgebracht. Und die müsst ihr jetzt nicht mir beantworten, sondern erstmal euch selbst. Was macht dich unverhältnismäßig wütend? ja, nicht so ein bisschen genervt, sondern so richtig wütend, wo du hinterher sagst so, puh, wo kam das denn jetzt her? Wovon träumst du tagsüber? Ja, wenn du wirklich mal frei laufen lassen kannst, deinen Kopf, wenn du nichts steuern musst, nichts planen musst, wohin schweifen deine Gedanken ab? Womit beweist du, dass du wertvoll bist? Da hat jeder so seine eigene Strategie. Ne? Es gibt Menschen, die wollen immer helfen. Es gibt Menschen, die immer Lösungen haben. Und es gibt aber auch Menschen, die immer Hilfe brauchen. Das kann auch eine Strategie sein, die funktioniert. Vierte Frage. Was würde dich zerbrechen? Nicht im Sinne von traurig machen, sondern wirklich, wo du etwas sagst, boah, wenn ich das verliere, dann kann ich nicht mehr weiterleben. Und wenn du jetzt auf eine der vier Fragen eine schnelle Antwort hattest, dann hast du gerade deinen Götzen gefunden. Und jetzt müsste man eigentlich sagen, okay Gemeinde, dann nehmen wir das jetzt, was wir gerade gefunden haben, und schieben das mal so weg. Ja, wir lassen das weg von uns. Ab Montag ist Jesus bitte wieder die Nummer eins. Aber ich kann das ja gar nicht zu euch so sagen, weil es nicht funktionieren wird. Denn ich nehme an, jeder hat sich schon mal einen Vorsatz gefasst. Ja? Und wie lange haben die gehalten? Wenn man mit Leuten spricht, die sich wirklich damit beschäftigen, wie man Leute aus einer Abhängigkeit herausführt, dann sagen die alle, du kannst nicht einfach zu einem Menschen sagen, hör auf damit. Es wird nicht funktionieren. Es reicht nicht. Ja, der Mensch braucht etwas, was dann diesen Platz dort einnimmt. Unser Gehirn, das kann ja mit nicht, ja, oder nein, da kann es ja gar nicht anfangen. Wenn ich dir jetzt sage, denk jetzt bitte nicht an einen weißen Elefanten, was wirst du wohl tun? Und genauso ist das, ja, so genauso ist das mit Götzen. Ein Götze, der verschwindet nicht, weil du ihn irgendwie wegschiebst. Ja, der kommt zurück. Der hat Kraft, der ist wie so ein Magnet. Luther hat mal so über die Sünde gesagt, so, ich ertränke sie, aber der Mistkerl kann schwimmen. Ja? Und so ist das mit Götzen auch. Du wirst die nicht einfach so los. Götzen werden nicht abgeschafft, du musst sie ersetzen. Und wenn wir dieses Ersetzen nur oberflächlich machen, dann ersetzen wir nur einen alten Götzen durch einen neuen. Das ist so ein bisschen wie im Garten. Wenn ich das Unkraut rausreiße und mich nicht darum kümmere, dann ist ruckzuck wieder neues Kraut gewachsen. Echtes Ersetzen findet nur am Kreuz statt. Und wenn du wissen willst, wie dieser Prozess aussieht, dann schau noch mal auf Lea. Ja? Ich habe gesagt, der Retter kommt aus Lea und er geht dann diesen selben Weg. Er wird der Ungeliebte, der Verachtete, der, den keiner haben wollte. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn weggeschickt und hinausgeworfen. Und er nimmt genau diesen Platz ein, den Lea vorher hatte, den Platz der Ungesehenen. Und warum macht er das? Damit wir geliebt sein können, ohne dass wir es uns erst verdienen müssen. Und wenn du das weißt, oder nicht nur weißt, sondern wirklich auch glaubst, ja, dann verlieren deine Götzen, die dir bisher suggeriert haben, dass du Aufmerksamkeit von denen bekommst, die dir weisgemacht haben, hey, durch dich sehe ich was, oder durch dich werde ich gesehen, durch dich werde ich gehört. Du schenkst mir Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ja, wenn du das verstehst, dass das eigentlich von Gott kommt, dann verlieren diese Götzen alle ihren Reiz, weil sie ja nichts mehr zu bieten haben, was du nicht schon längst hättest. Es geht bei diesem ganzen Thema nicht darum, dass deine Beziehung oder deine Beziehungen schlecht wären. Ja, oder Geld allgemein oder Familie oder Gesundheit. Das sind alles gute Dinge und wir brauchen die auch alle. Es geht nicht um richtig und falsch, es geht um die Reihenfolge. Es heißt, keine anderen Götter neben mir. Und Paulus hat das auch nochmal in seinem Brief an die Kolosser geschrieben. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn Jesus die Nummer eins in deinem Leben ist, dann rutscht alles andere automatisch an den richtigen Platz. Deine Beziehung wird leichter, weil sie nicht mehr deinen Lebenssinn tragen muss. Dein Partner darf endlich ein Mensch sein. Deine Kinder dürfen endlich Kinder sein. Und dein Konto darf einfach nur ein Konto sein. Amen.